What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Wir sind wieder in Cannes. Ja, das 78. Filmfestival von Cannes findet gerade statt. Wir sind hier am zweiten Tag eigentlich, ne?
Das ist der zweite Tag.
Ja. Genau, und die Stimmen, die ihr gerade hört, also ich bin Patrick und neben mir auf der linken Seite ist Lida.
Hallo.
Und Jakob ist auch wieder da.
Hallo, willkommen.
Das Trio Infernale ist wieder da und wir sind auch, glaube ich, noch alle motiviert. Also ich glaube, wir sind noch nicht an so einem Punkt, wo uns das irgendwie schon alles wieder ein bisschen ermüdend erscheint oder so. Wir sind voller Tatendrang, das hoffe ich jedenfalls. Und sag doch mal, wir hatten gestern die Eröffnungszeremonie und hatten heute jetzt schon auch den ersten Wettbewerbstitel. Aber bevor wir überhaupt darauf eingehen, wie geht's euch?
Ja, ich bin schon wieder relativ müde, weil ich die letzten drei Tage ja doch immer früh aufstehen musste, aus verschiedenen Gründen. Zum Teil waren halt schon Vorabpressen, manchmal darf man hier so eine Special-PV vorab sehen und da war ich auf einer. Dann muss man aber auch immer früh aufstehen, um sich ja die Tickets zu sichern. Und dann kann man zwar mitunter wieder einschlafen, aber das ist dann, finde ich, relativ schwer und trotzdem schlaucht es irgendwie.
Ja, da macht man sich meistens was vor, aber du hast auch diesen Trick schon erkannt, ne? Mit diesen Tabs, die man alle schon öffnet, damit man nur noch raufklicken muss.
Ja, toll, jetzt wissen es wirklich alle. Jetzt kriegen wir noch weniger an jedem Morgen.
Ja, genau, weil ich bin sicher, alle Leute, die unseren Podcast hören, die sind auch alle hier zugegen. man kann es nur hoffen, wenn ihr da seid, sagt uns Bescheid.
Und niemand ist sonst auf den Trick gekommen, ne? Nur wir.
Ja, Jakob, wie geht's denn dir?
Mir geht's super, weil ich bin in Cannes und ich habe dieses Festival beschlossen, mich so wenig zu beschweren, wie es nur geht und so wenig Stress zu haben, wie es nur geht und vielleicht keine absolute Überzahl an Filmen zu schauen. Am Freitag, Montag und Dienstag sind zwar trotzdem 5 Filme eingeplant, aber ich habe gerade eben einen wunderschönen Spaziergang am Strand gemacht, weil das Wetter hier ist heute mal richtig traumhaft. Die letzten zwei Tage war es ein bisschen regnerisch, aber ganz im Ernst, dieses Meer ist so wunderschön. Ich könnte mir den ganzen Tag eigentlich nur das Meer anschauen und ich habe das Gefühl, ich hätte immer noch den besten Film der Welt gesehen. Und ich wünsche mir manchmal, ich wäre in so einem John Ford, Donovan's Reef-Film, in so einem totalen Urlaubsfilm, wo es einfach nur darum geht, abzuhängen oder so. Und darüber würde ich eigentlich die ganze Zeit nur reden, aber das interessiert niemanden. Deswegen reden wir doch über ein paar Filme.
aber es ist interessant, dass du das sagst, weil es genau so einen Film hier auch in der Asset-Reihe gibt. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal drauf zu sprechen. Aber ja, wir sind hier, wie gesagt, am zweiten Tag. Das heißt, gerade in diesem Moment findet, glaube ich, auch die Premiere von Mission Impossible statt, hier mit Tom Cruise und Chris McQuarrie. Und ich glaube, den sehen wir alle morgen früh wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir da alle Tickets haben. Okay, ja, genau. Und wir hatten eben gestern die Eröffnungszeremonie. Die wurde moderiert von Laurent Lafitte. Der ist ja auch in einem Film zugegen mit Isabelle Huppert, The Richest Woman in the World. Basiert auf so einer, basiert auf einer wahren Begebenheit, aber basiert eben auch auf so einer Netflix-Serie, die dazu schon gemacht wurde, eine Dokumentationsserie. Naja, ist ein kleiner Film hier, aber jedenfalls dadurch ist der Schauspieler hier auch sehr zugegen und hat sich eine mehr oder weniger launige Moderation ausgesucht. Das ist ja auch typisch Cannes hier, dass da jetzt keine Untertitelung stattfindet von so einem Live-Event oder auch nur irgendwelche Live-Dolmetscher oder so. Also ich glaube, die Leute, die direkt im Lumière-Palast sind, die können sich das dann schon direkt übersetzen lassen. Aber wir alle, wir müssen auf unser mehr oder weniger ausgeprägtes Französisch zurückgreifen. Was ich auf jeden Fall ganz schön fand, aber hinterlässt auch immer so eine Spur, okay, was drückt man damit wirklich aus? Es wurde der Name Adèle Haenel erwähnt. Also er hat gesagt, es gibt eben Leute hier, die sich dieser Filmindustrie auch verweigert haben. Ne? Das ist ja eine sehr gefeierte Schauspielerin, die vor 2 Jahren oder so ihren Austritt aus der ganzen Filmbranche beschlossen hat, seitdem besonders so im Theater auch unterwegs ist. Und ja, war eine relativ schöne Zeremonie eigentlich, fand ich. David Lynch wurde auch ein schönes In Memoriam gegeben und wir hatten ein Ja, wir hatten einen Stargast, den niemand erwartet hat. Jakob, wer war denn das?
Das war Leonardo DiCaprio und der hat Robert De Niro eingeführt, weil der hat die goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk gekriegt. Und falls wir noch nicht noch mehr im Film Dude Bro Heaven angekommen waren, ist dann auch noch Quentin Tarantino aufgetaucht. Und ich muss sagen, ich mag all diese Leute sehr, aber viel zu sagen hatten die jetzt gestern nicht so viel. Also es ging eigentlich nur darum, wie toll De Niro ist, was er alle Leute beeinflusst hat, was ja auch er gemacht hat und schön und gut ist und so. Und De Niro hatte nicht mehr zu sagen, als halt obligatorisch diese Community hier Cannes zu feiern, diese sehr das elitärste Community der ganzen Welt ist. Also, wenn ihr, passt auf, Leute, wenn ihr diese Fliege an den Filmdaten seht, dann dürft ihr da nicht rein, außer ihr habt einen Anzug an. Oder wenn ihr dieses Cannes Cinephile seht, dann ist es ohne Untertitel. Aber trotzdem hat unter anderem die Fun Fact gedroppt, dass er hier einen Drehbuchautor vor vielen Jahren getroffen hat und er danach mit dessen Drehbuch, mir fällt sein Name nicht ein, ich glaube Fred Zinnemann oder so war das, dass er mit dem und Scorsese dann The King of Comedy geschrieben hat. Also quasi als, wie solche Festivals als Ideenaustausch fungieren können. Und er hat natürlich auch gegen Donald Trump und sein neues 100% Tariff auf alle ausländischen Produktionen, ausländische Filme, so ganz klar war das nicht, beschlossen, weil er gesagt hat, Kunst ist in seinen Augen eine Demokratie.
Ja, was natürlich relativ ambivalente Gefühle hinterlässt, wenn denn De Niro da so ruft, wie divers, wie tolerant, wie inklusiv Cannes wäre. Und wir alle wissen ja schon, dass das aus rein finanziellen Punkten überhaupt nicht ist. Also auch sonst sieht man hier nicht so viele People of Color. Man sieht kaum irgendjemanden aus der Unterschicht. Es gibt bestimmt mehr queere Leute, aber dann ist das Ding, wer queer ist, kann ja auch immer undercover gehen und auch das hält sich in Grenzen und dann ja die Frauenquote, die dieses Jahr etwas besser ist, aber auch sonst furchtbar aussieht, also von wegen Inklusivität und dann, wenn dann De Niro da auch so sagt, dass ja die alle, die da im Publikum sitzen, dass das die Rebellen wären, die für die Freiheit kämpfen, die Demokratie aufrechterhalten und da haben wir dann lauter so Stöckelschuhen, Kleidchen, Gucci-Trägerinnen und Anzugträger, also es gibt bestimmt Filmschaffende, die wirklich bedroht werden, aber die sitzen dann eher im Iran im Gefängnis als hier im Publikum.
Ja, und weil du die Frauenquote erwähnt hast, die liegt dieses Jahr bei 6 von 22, also wir sind noch nicht mal bei einem Drittel hier. Könnten wir jetzt spontan aufzählen, aber ich bin sicher, wir kommen noch auf sie zu sprechen in den nächsten Tagen, gleich unter anderem auch, aber bis wir dahin kommen, ja, machen wir auch mit einer Frau weiter, und zwar Amélie Bonnat. Die hatte hier ihr Debüt, also ganz erstaunlich eigentlich, als Eröffnungsfilm des Filmfestivals hatte sie auch ihren Debütfilm hier, Partir un jour, der basiert auf einem Kurzfilm, den sie vor ein paar Jahren schon gemacht hat, ich glaube 2021, und das ist eben ein Musical und das ist ja eine Nachricht, die man oft eher unterschlägt, auch so von Seiten der PR-Abteilung und so, weil die Leute dann weniger inclined sind, manchmal ins Kino zu gehen. Und das ist ein Film, den ich nicht gesehen habe, weil ich währenddessen was anderes gesehen habe. Aber ich glaube, ihr beide habt den gesehen und lasst mich doch mal hören, wie eure Meinungen so ausfallen.
Ja, es traf einen halt. Ich war nicht so ganz auf diesen Film vorbereitet. Ich wusste halt nur, dass es so eine Romantikkomödie ist und eben, dass es ein Musical ist, das wussten wir vermutlich doch einige schon vorab. Ich jedenfalls nicht. Und als sie dann wirklich anfingen zu singen, hat mich das wie so ein Schlag in die Magengrube getroffen. Ich dachte so, gut, es gibt auch gute Musicals, aber das ist so eins in 10 Jahren, ne? Und dieses war es sicherlich nicht.
Ja, das ist natürlich eins in 10 Jahren die Frage, wann denn dieses gute Musical in diesen 10 Jahren, in denen wir uns befinden, kommt, weil ich habe das Gefühl, zwischen, was war es, Wicked, Joker 2, Emilia Perez, Musical ist mir ein bisschen zu viel in den letzten Jahren, das ist ein Genre, ich habe eigentlich nichts gegen Musicals, aber irgendwie, als sie dann in den ersten 5 Minuten angefangen zu singen und auch dieser Song, den ja auch jeder kennt und den ich zum Beispiel sehr oft gehört habe, als ich von der Schule abgeholt wurde, der im Radio bei meinen Eltern lief oder so. Und auf dem Niveau ungefähr bewegen sich so alle Songs. Das ist so eine Mischung aus Jukebox, Neu-Covern, teilweise mit neuen Lyrics und, ich dachte dann auch nur so, oh mein Gott, ich sitze jetzt in einem Musical hier und darauf habe ich wirklich nicht kommen sehen. Aber nachdem dieser Schock dann so ein bisschen vertrieben war, gingen die 96 Minuten dann einigermaßen gut rum, würde ich sagen. Ich fand, also ganz kurz, in dem Film geht es um eine Köchin, die aus der Großstadt wieder in ihr altes Heimatdorf fährt, weil sie ist jetzt schwanger und will so ein bisschen, weiß nicht so ganz von ihrem Ehemann, ob sie das Kind behalten will oder nicht, und will so versuchen, ohne es ihren Eltern direkt zu sagen, auf die Idee zu kommen, behalte ich das Kind jetzt oder nicht. Und sie trifft unter anderem ihre alte Jugendflamme wieder, sie trifft alte Freunde wieder, und ja, das ist alles sehr, sehr seicht irgendwie. Es ist eine sehr random Entscheidung gewesen, diesen Film irgendwie hier als Eröffnungsfilm zu präsentieren. Unter anderem, weil es ja, glaube ich, das allererste Debüt ist, das hier Cannes eröffnet. Also der Kurzfilm ist wohl sehr, sehr beliebt. Der hat den César gewonnen als bester Kurzfilm. Und das ist jetzt halt einfach die Langadaption davon. Und ich finde, man hat diesem Film, der ja irgendwie ganz charmant ist oder zumindest unbeholfen charmant ist, keinen Gefallen getan, ihn jetzt so dieser internationalen Presse zum Fraß vorzuwerfen, weil er irgendwie sich nicht so richtig passend für Cannes angefühlt haben. Was war deine Meinung?
Ja, also der Film macht jetzt nicht so viele Sachen falsch auf bösartige Weise, aber er ist einfach ungeheuer seicht, denn die Songs sind auch wirklich schlecht und die Tanzchoreografien, das muss man einfach sagen. Es hatte sowas, also da merkt man so wieder, wie alt ich bin. Es gab früher so eine Fernsehsendung, Mini-Playback-Show, wo Kinder so zu Background-Musik Stars nachahmen und tanzen konnten, und daran hat das immer so erinnert, weil das auch fast alles keine authentischen Songs waren, und wenn mal ein authentischer Song kam, dann waren das so drei Keyboard-Töne und dazu Sprechgesang, also auch sehr flach. Und die Handlung ging halt, also im Prinzip, die Handlung war halt mehr eine Idee, die sich nie entwickelt hat und führte nirgendwo hin. Und dann diese typischen Klischees, so Leute reden von Geldproblemen, aber selbst der kleine Mechaniker, der irgendwo in der französischen Provinz sitzt, hat eine riesige große Garage, ein Moped und Frau, Kind, ein Familienhaus und all solche Sachen, und man denkt sich, woher kommt denn das ganze Geld? Und so ist da alles aufgebaut. Alle sagen immer, oh, wir haben ja kein Geld, wir sind einfache Arbeiter, aber haben tausend Sachen.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dieser Film will so ein bisschen in diese Mamma Mia-Schiene gehen, im Sinne von hier tanzen und singen jetzt, sagen wir mal, Leute, die jetzt das vielleicht nicht unbedingt gelernt haben und nicht so toll da drin sind, aber alles so sehr self-aware und mit so einem Trash-Faktor irgendwie, aber leider giert der Film irgendwie dann doch zu sehr daran, dass es nie wirklich lustig ist, um ehrlich zu sein, oder nie wirklich Spaß macht. Ich fand das ganz sympathisch, dass der Film nie so versucht, Probleme zu lösen, sondern Probleme irgendwie offen lassen kann, aber keine Ahnung, trotzdem hätte ich den jetzt nicht unbedingt sehen müssen.
Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass diese Eröffnungsfilme eigentlich immer schlecht sind, egal bei welchem Festival, ne? Wenn man mal so schaut, ich kann mich jetzt nicht an einen guten Eröffnungsfilm erinnern, aber ich musste gerade dann denken, also erstmal mein erstes Cannes war ja 2021, und da war auch ein Musical tatsächlich, das war der Leos Carax-Film, Annette, und der war ja, da hatte ich mich super drauf gefreut, weil ich Leos Carax sehr, sehr mag, und das war ja richtiger Flop für mich und ich glaube für ein paar andere auch, aber und ich habe gedacht, der einzige Film, der das in den letzten Jahren hätte verändern können, diesen Trend vom schlechten Eröffnungsfilm, das wäre ja Challengers gewesen. Aber vielleicht ist dieser Fluch so stark, der auf diesem Film liegt, dass der selbst diesen ganzen Streik befördert hat.
Der sollte aber in Venedig laufen.
Genau, als Eröffnungsfilm.
Ach so, ja.
Nee, ich meine bei allen
Patrick Birdman von Iñárritu war der Eröffnungsfilm.
Ja, wann war denn das bitte?
Okay, auch sehr, sehr lange, aber es gab gute Eröffnungsfilme.
Da waren wir auf jeden Fall noch nicht international auf irgendwelchen Festivals unterwegs.
Da waren wir noch nicht Mr. Worldwide.
Das stimmt. Aber naja, vielleicht endet ja da irgendwie der Trend. Wir haben aber immer in Cannes zumindest das Glück und in Venedig auch, dass es vor diesem Eröffnungsfilm noch so einen internen Eröffnungsfilm gibt. Und zwar, das ist immer eine Restauration. Also in den letzten Jahren hatten wir L'Amour Fou zum Beispiel von Jacques Rivette. Und dieses Jahr haben wir einen Charlie Chaplin-Film.
The Gold Rush.
Genau. Und hast du ihn auch gesehen, Lida?
Nee, dafür, also leider habe ich nicht denn die Zeit oder dann auch halt die Energie, mir dann noch zusätzlich die alten Filme anzusehen. Daher habe ich drauf verzichtet, auch auf den anderen, den Yiyi, schweren Herzens, aber ja, da wäre ich doch zu müde.
Ja, über Yiyi würde ich eigentlich viel lieber reden, weil das war heute Morgen eine absolute Wonne, den zu sehen. Das ist einfach einer der besten Filme aller Zeiten und habe ich auch das letzte Mal seit 10 Jahren gesehen. Aber ich glaube, The Gold Rush habe ich auch das letzte Mal vor über 10 Jahren gesehen. Ich mit 13, 14 hatte ich so eine große Stummfilmphase, wo ich mir alles von Chaplin und Keaton angesehen habe. Und The Gold Rush ist ja so einer der allerletzten großen Stummfilme gewesen. Ich glaube, es war auch der letzte richtige Stummfilm von Chaplin, weil City Lights und Modern Times, die kamen ja raus, als es eigentlich schon Tonfilme gab. Er hat sich da sehr dagegen gewehrt. Und The Gold Rush war so einer der letzten Filme, die nochmal gezeigt haben, wie Stummfilm eigentlich so eine komplett eigene Form von Unterhaltung, eine eigene Kunstform war. Und ja, der Film spricht für sich, also die Restauration war phänomenal. Ich finde auch, dass der Schnee, wo man uns ja auch gesagt hat in diesem Film, der ja was war mit Haferflocken und Staub und so gemacht wurde, dass der immer noch phänomenal aussieht, trotz der Restauration. Also die 100 Jahre, die der Film ja jetzt gefeiert hat, merkt man ihm nicht wirklich an.
Ja, und was so ein Screening dann hier schon noch aufwertet ist, also natürlich, das sind dann erstmal die Weltpremieren in der jeweiligen Restauration und dafür sind dann eben auch immer mal Gäste eingeladen. Also bei der Charlie Chaplin-Premiere waren zum Beispiel die Enkelkinder von Chaplin da und die haben noch so ein bisschen
einführende Worte. Nicht alle.
Ja, und die haben auf jeden Fall, ja, ich weiß gar nicht, wie viele er hat.
Eigenes Kino für die Enkelkinder.
Einige.
Okay, und jedenfalls haben sie auch einführende Worte gegeben und haben gesagt, dass das von den Ressourcen her eigentlich der größte Film ist, den er je gemacht hat. Und dieses ganze Set, das dafür errichtet wurde, das war offenbar so spektakulär, dass das eine eigene Touristenattraktion seinerzeit gewesen ist. Und zur II-Premiere, also dem Edward Yang-Film von 2000, da war eben die, ja, ich glaube, Maskenbildnerin und gleichzeitig die Frau Edward Yangs oder
seine
die
Witwe.
Partnerin.
Edward Yang ist ja leider 2007 sehr tragisch im Alter von, ich glaube, 59, 60 verstorben.
Ja, und sie hat eben auch gesagt, dass dieser Film damals mehr oder weniger zeitgleich mit ihrem Kind unterwegs war in der Produktion, so hat sie es genannt im Screening. Also war auf jeden Fall ganz schön und dieser Thierry Frémaux, also dieser Festivalleiter hier, der ist dann auch wirklich überall. Also der war natürlich bei dieser Chaplin-Premiere, aber der ist dann auch in so einer kleinen, relativ kleinen Sache wie dieser II-Premiere, ist er dann auch wieder zu sehen. Also der hat wahrscheinlich so einen 24-Stunden-Tag hier komplett eigentlich. Aber ja, bevor wir auf unseren ersten Wettbewerbstitel zu sprechen kommen. Hey, Marcia Chelinski, unsere Frau in Cannes. Kommen wir doch noch kurz auf das Line-Up allgemein zu sprechen. Was sind denn so die Sachen, auf die ihr euch am meisten freut und was steht da besonders hervor für euch?
Also ich freue mich auf jeden Fall auf Lynn Ramseys
Die My Love.
Die My Love, genau.
Mit und Robert Pattinson und Jennifer Lawrence.
Genau, und beide sehe ich durchaus gerne und besonders, dass ich hoffe, dass das so ein bisschen so ein Horror-Einschlag hatte, so ein Horror-Thriller-Einschlag und auf Ari Aster, obwohl Ari Aster nach allen Vorabberichten eben keinen Horrorfilm bringt, sondern einen Neo-Western, vielleicht Dark-Comedy, aber da bin ich auch sehr drauf gespannt. Eddington, das sind so meine zwei ganz großen Highlights und Kelly Reichardt, The Mastermind. Kelly Reichardt, da liebe ich einfach alles, was sie gemacht hat. Lucy, glaube ich, war das Lucy oder wie hieß diese mit dem Hund?
Die heißt Wendy und Lucy.
Wendy und Lucy, das genau. Und First Cow, so, der mal auf der Berlinale lief, das sind so ein paar, die viele vielleicht kennen und ist einfach super, die kann alles machen, ist einfach toll.
Ja, also mein liebster Kelly Reichardt ist ja Old Joy, einer der ersten, aber auch auf The Mastermind ist so auch ganz weit oben auf meiner Liste, wie auch Lynn Ramsey, weil ich glaube, die hat ja erst 4 Filme, ist jetzt ihr 5. Film. Und die alle 4 sind ja absolut großartig. Großartig bis absolut herausragend in meinen Augen. Sie ist jemand, die lässt sich immer so 7 Jahre oder so für einen neuen Film Zeit, aber dafür liefert sie dann halt auch ab. Und auf diesen bin ich sehr gespannt, besonders weil ja auf dem Pressetext steht ja statt einer Inhaltsangabe einfach nur 4 Wörter. Also eigentlich nur 2. Love, Madness, Madness, Love. So und wie so ein kleines Gedicht. Das ist schon mal sehr sympathisch. Aber darüber hinaus freue ich mich sehr auf Begun, Resurrection, der sein Sci-Fi, hoffentlich kriegen wir ihn zu sehen. Bei chinesischen Filmen im Wettbewerb weiß man ja nie. Das ist ja erst sicher, wenn man dann im Kino sitzt, mehr oder weniger. Aber ich freue mich sehr, sehr auf den, weil der einfach sehr abgefahren ist, weil er einer der interessantesten transzendenten Regisseure ist, die wirklich was Formen angeht, was Neues sich trauen. Und darüber hinaus in der Premiersektion Love Diaz, der zum ersten Mal mit einem großen Star zusammenarbeitet, Gael Garcia Bernal, und auch scheinbar in Farbe gedreht hat, was ja auch nur alle paar 10 Filme oder so bei ihm vorkommt. Also da bin ich sehr neugierig drauf.
Ja, und das wird ja dann auch mit der philippinischen Kolonialgeschichte auf jeden Fall zu tun haben. Ich weiß gar nicht, wirst du ihn wiedersehen, Lida? Ihr hattet doch in Venedig ein kleines Interview.
Wir hatten ein Interview und ich habe ihn noch einmal in der Vaporetto-Schlange in Venedig gesehen, aber da war ich schon auf dem Boot und also die Vaporetto-Schlange ist vielleicht der einzig demokratische Ort wirklich im Vergleich zu Cannes, aber diesmal habe ich keins geplant. Ich habe auch dieses Mal nicht angefragt, eben auch aus dem Grund, dass ich ja schon relativ kürzlich eins hatte und dann eher versuche, die Leute zu kriegen, die ich noch nicht hatte, obwohl ich das dann vielleicht in einem halben Jahr oder so ihn wieder auf der Liste hätte. Wenn man dann immer die gleichen, dann ist das manchmal so ein bisschen, ja.
Ja, verstehe ich schon. Aber kannst du uns da irgendwas anteasern? Hast du irgendein Interview geplant, auf das du dich schon freust?
Ja, und zwar mit Theodore Pellerin habe ich eins. Darauf freue ich mich sehr. Der ist hier in einem Film.
Nino heißt genau, der in der Semaine de la Critique.
Semaine de la Critique, genau. Der Film, da habe ich auch eine Kritik zugeschrieben, die, glaube ich, demnächst jetzt rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob der schon Premiere hat, aber ich glaube, der hat seine Premiere.
Ich glaube, die kommt noch in ein paar Tagen, ja.
Genau, aber der ist auf jeden Fall sehr gelungen. Den kann ich euch schon mal ans Herz legen. Da freue ich mich sehr drauf. Der war ja auch in Lurker, was ein ganz toller Film war, und in Never Really Sometimes Always. Mhm. Und ich kriege wahrscheinlich einen Roundtable leider nur mit Vicky Krieps. Da bin ich so ein bisschen gemischt. Da muss man halt TV sein, um sie wirklich richtig interviewen zu können. Und dann
ja, die ist hier in einem Film, der heißt Love Me Tender.
Genau. Und dann noch ein paar, ja, kleinere Sachen, aber das sind so die großen, die ich ja. Mario Martone habe ich, der ist hier mit Fuori, einem Wettbewerbsfilm, aber das, also ich denke, dass es interessant wird, aber das habe ich vor allem eben gemacht, weil es ein Wettbewerbsfilm ist und dann, wenn es geht, dann geht's.
Ja, also auf die Filme, die ihr genannt habt, freue ich mich auch auf jeden Fall. Ich würde noch unbedingt ergänzen wollen, den neuen Nadav Lapid, der ja mit Synonym den Goldenen Bären gewonnen hat von Berlin. Und zwei Jahre später hier 2021 bei meinem ersten Cannes als nie hatte. Und die fand ich beide ziemlich großartig. Deshalb bin ich da sehr gespannt. Und er kommt ja aus Israel und hat sich in den letzten Jahren immer wieder israelkritisch gezeigt. Also ich bin gespannt, wie er gerade im aktuellen Klima auf die heutige Situation reagiert. Also da kommt ja in 3 Stunden auch dann wahrscheinlich einiges zusammen. Aber ja, dann wären wir somit erstmal durch und dann können wir uns jetzt mal auf den ersten Wettbewerbstitel konzentrieren, der hier am Start ist. Und Jakob, du hast mich schon korrigiert und zwar Mascha Schelinski ist technisch gesehen gar nicht die einzige deutsche hier Person im Wettbewerb, nämlich wir haben noch einen Deutsch-Franzosen Dominik Moll mit Case 137 oder so?
Dossier,
okay. Dossier. Genau. Und ja, aber ich glaube, der wird schon mehr oder weniger bei den meisten Leuten einfach als Franzose kategorisiert. Ich glaube einfach, weil er viel mehr in diese französische Filmlandschaft also integriert ist.
Es ist ein bekanntes Fakt, dass wenn man länger als 10 Jahre in Frankreich verbleiben hat, man automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft verliert und nur noch verwirkt, Franzose ja. ist. So quasi, das ist dann so eine Art Verrat so in der.
Ja, so ist es fast ein bisschen, weil ich habe jetzt auch schon mehrfach gelesen, Mascha Schelinski ist die einzige Deutsche im Wettbewerb. Naja.
Dominik Moll wurde in Baden-Württemberg geboren, es geht nicht mehr Deutsch.
Aber Baden-Württemberg ist doch ein guter Startpunkt hier eigentlich. Mascha Schelinski ist eine gebürtige Berlinerin, aber wir wissen ja, Berliner und die Schwaben, die haben einiges gemeinsam. Die Schwaben machen vor allem die Miete höher in Berlin, aber Baden-Württemberg ist eben auch der Ort, wo ihr neuer Film gedreht wird. Gedreht wurde, sollte ich sagen. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht Mascha Schelinski, wer ist das denn? Müssen wir vielleicht mal kurz mal etablieren. Also ihr neuer Film heißt erstmal In die Sonne schauen, hatte ursprünglich einen ganz anderen Arbeitstitel, der hieß The Doctor Says I'll Be Alright, But I'm Feeling Blue.
Das ist ein schöner Titel, aber ganz kurz, der hätte absolut nicht zu diesem Film gepasst.
Finde ich auch. Ich finde auch, der Titel ist super, aber ja, evoziert irgendwie was ganz anderes.
Evoziert so einen Millennial-Film, so wie That Feeling That The Time genau. Something Has Passed.
Depression und genau, so weiter. Ne?
Genau.
Und ja, das ist ein Film, der wurde co-geschrieben mit Luise Peter und ja, sie hat sich dort in so einer Gemeinde Neulingen, hat sie sich da mehr oder weniger einquartiert, wollte eigentlich was anderes schreiben und Luise Peter wollte auch ein eigenes Projekt schreiben. Aber ja, das hat sich dann irgendwie so ergeben. Schelinski hat an der Filmhochschule Baden-Württemberg studiert, Regie, und hat aber auch so einen bisschen unkonventionellen Weg beschritten, so ein bisschen wie Franz Rogowski. Also sie war zeitlang so im Zirkus oder so, hat sie gearbeitet als Zauberin und Feuertänzerin. und ist jetzt eben da, wo sie ist, hat offenbar, so wie es in einem Interview zu entnehmen ist, einfach in Berlin, Cannes und Venedig ihren Film eingereicht. Also ist ihr zweiter Film. Sie hat einen Film gemacht, der heißt Die Tochter, der lief vor ein paar Jahren in Berlin in der inzwischen gestrichenen Sektion Perspektive Deutsches Kino, glaube ich, so hieß sie. Und ja, was haben wir hier für einen Film? Wir haben einen sehr komplexen Film auf jeden Fall. Wir haben vier Generationen, vier Frauen, also es gibt noch viel mehr Frauen, aber es gibt so, ja, vier Frauen, die besonders vielleicht im Mittelpunkt stehen, aber es wird auch alles ein bisschen verwirrend. Und vielleicht will jemand von euch die Prämisse kurz erklären? Vielleicht ist es auch schon die Prämisse, aber...
Das ist eigentlich die Prämisse. Lida, willst du versuchen? Weil, ja, weil es ist ein bisschen schwierig, den Film zusammenzufassen.
Und Lida, ich habe ja gesehen, du hast die Kritik auch schon geschrieben.
Genau, also die Handlung ist im Prinzip, also die Handlung ist verankert in sehr wenigen konkreten Ereignissen, die wirklich Bedeutung haben. Es geht vor allem um die Nachwirkungen dieser Ereignisse über mehrere Generationen auf einem Bauernhof einer, ja, großbürgerlichen Familie in Deutschland. Der Film hat vier Zeitebenen und vier Haupterzählerinnen. Also es gibt auch einen Erzähler, der kurz aus dem Off spricht, aber im Wesentlichen sind es vier Erzählerinnen, die auf vier verschiedenen Zeitebenen diese sehr verschachtelte, sehr verschlungene Handlung, die immer wieder hin und her springt, ohne dass wir irgendeine Form von direkter Kontextualisierung wie Untertitel oder Jahreszahlen haben. Wir sehen also nur an der Kleidung, an den Figuren, dem Altern oder Jüngersein von Figuren, dass jetzt mal ein bestimmtes Zeitalter ist, also die Gegenwart.
Und der Sprache natürlich, ne?
Genau, also oder die Gegenwart und die ist eine der Handlungsebenen. Dann gibt es so die 80er Jahre in Ostdeutschland. Dann haben wir so etwa die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dann die Zeit, kurz, also diese kurze Zeit des Ersten Weltkriegs, ich glaube, das ist noch die Anfangszeit davon. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, muss ich ehrlich sein, ob es die Zeit vom Zweiten Weltkrieg ist, aber ich denke, es ist die vom Ersten, wo die früheste Handlungsebene ist.
Ja, also diese drei Ereignisse, also zwei historische Ereignisse kennzeichnen zwei Zeiten. Es ist einmal der Erste Weltkrieg, also das ist ein Bauernhof, wo nur noch die Frauen und ein, ja, wie sagt man,
das Patriarch.
Ein Patriarch, aber auch ein junger Mann, der nur noch ein Bein hat, verblieben sind. Alle Männer wurden inzwischen eingezogen. Und das andere Ereignis auf der zweiten Zeitebene ist eben die Mauer oder mehr oder weniger die Trennung von West- und Ostdeutschland, die einmal in so einer kurzen Nebenszene mal kurz gedroppt wird. Und dann gibt es noch ja die Gegenwart einfach, die relativ am einfachsten durch einfach moderne Kleidung oder auch ein Smartphone, das wir halt einfach sehen, gekennzeichnet wird. Aber dieser Film ist wie so eine Schlange, die sich breit durch diese vier Ebenen irgendwie schlängelt. Also es gibt, am Anfang denkt man noch, das bleibt so sehr streng in dieser Bauernhof-Szenerie in diesem sehr, sehr frühen Deutschland, wo man auch wirklich selbst ich Untertitel brauche, um die wirklich zu verstehen, weil dieses Altschwäbisch-Deutsch wirklich wahnsinnig schwierig zu entziffern ist. Ja, und ich muss sagen, das ist ein Film, der mich sehr erschlagen hat, muss ich sagen. Ich saß die Großzeit mit einem großen Fragezeichen vor in diesem Film und wusste so gar nicht, was er von mir will. Auf der einen Seite hat mich dieser Film sehr abgestoßen, aber auch sehr, sehr fasziniert an sich gedrückt, weil ich glaube, selten so eine Form von sinnlichen Verweigerung von so normalen Erzählmuster. Ich glaube, man kann diesen Film irgendwie nur auf so Schlagwörter runterbrechen und das große Schlagwort, das mir halt einfällt, ist dieses Klischee vom intergenerationellen Trauma. Trauma wovon genau? Und wie dieses Trauma in kein richtiges Narrativ zu passen ist und eigentlich sich durch die Zeit unverändert, durch verschiedene Geiste, durch verschiedene Stimmen immer weiter forterzählt und weiterentwickelt.
Ja, und das ist ja auch so ein Thema, was von der Regisseurin selbst in den ganz wenigen Pressematerial, was irgendwie zu finden ist, dann wird es auch eben genauso beschrieben. Also, und ich glaube, im Film selbst fällt auch mal so ein Satz, dass es bestimmte Dinge gibt, ne, die einmal passiert sind und man weiß gar nicht, wo sie herkommen, aber man findet sie in der Gegenwart an sich selbst wieder. Und das ist so eine Sache, also ein ganz großes Thema ist ja auch so dieser männliche Blick, der immer so auf diesen Frauen lastet und den sie versuchen irgendwie manchmal für sich zu formen, der aber auch auf jeden Fall immer so eine Gewalttätigkeit mit sich bringt. Und ja, generell kann man sagen, mich hat der Film sehr an diesen hier erinnert von Robert Zemeckis, mhm. einfach weil wir konstant mehr oder weniger die gleiche Location haben über einen großen Zeitraum ungefähr eines Jahrhunderts, ne? Und wir haben auch so eine gleichzeitig wie bei dem vorletzten Film Steven Soderbergh's In Presence so eine Kamera, die die ganze Zeit über oft über Dingen schwebt, manchmal auch wie so Atemstöße von sich gibt und die Dinge erforscht und gleichzeitig hat man manchmal das Gefühl, die Charaktere spüren das, CharakterInnen spüren das und sind sich eigentlich gerade, fühlen sich gerade ein bisschen unwohl in dieser Situation. Lida, ich glaube, du hattest eine relativ gute Meinung von dem Film, oder?
Ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich wirklich rausgefunden hatte, wer eigentlich wer ist, wer wie mit wem verwandt ist. Also der Film geht ja etwa knapp über 2 Stunden und ich habe bestimmt fast 1 Stunde gebraucht, bis ich wirklich einen Plan hatte, wer ist jetzt mit wem verwandt. Total, und wer guckt ja. gerade wen an. Also es ist eine sehr komplexe, auch sehr anspruchsvolle Handlung, schon allein von der nicht so sehr von dem, was geschieht, sondern einfach vom Aufbau her, von der Struktur her, von der großen Anzahl an Figuren, die dann alle auch noch Frauen sind und Schwestern im jugendlichen Alter, also dann durchaus ähnlich aussehen, dass es nicht immer so selbstverständlich ist, wenn man eine mädchenhafte Stimme im Hintergrund hört, wer spricht hier eigentlich, zumal die Figuren innerhalb der Handlung dann verhältnismäßig wenig sagen. Aber dieses Thema wird einmal sehr faszinierend vermittelt. Dann spielt der Film sehr stark mit Genre-Elementen. Wir haben oft so eine Atmosphäre wie im Horrorfilm. Ich musste auch ganz stark an so eine deutsche Form von American Gothic denken oder diesen Gemälde so von Edward Wyeth, wo man diese unheimliche Stimmung hat, diese vage Atmosphäre von Schrecken, ohne dass etwas wirklich Übersinnliches oder greifbar Angsteinflößendes passiert. Und dieser Film spielt auch ganz stark mit solchen Elementen wie, also Wunden der Vergangenheit, die weiterhin schmerzen, also das Motiv des Phantomsschmerzes wird da einmal ganz direkt aufgebracht oder diese massive Grausamkeit, die vermeintlich für jemanden getan wird, die aber einem Menschen das ganze Leben zerstört, wofür tatsächlich auch dieser eine prominente männliche Charakter, nämlich den hatten wir, glaube ich, schon gerade erwähnt, es gibt einen Onkel, der ein Bein verloren hat und dann nur noch in so einem Zimmer vor sich hin vegetiert und der auch mit am stärksten Opfer dieser gewalttätigen Strukturen wird und in gewisser Weise auch ein Opfer des Krieges, ohne dass er eigentlich in den Krieg zieht.
Ja, ich muss an der Stelle sagen, gerade diese Horrorelemente fand ich sehr, sehr spannend in diesen Film eingeworfen. Ich musste so ein bisschen an Kiyoshi Kurosawa auch denken, weil, oder auch an diesen Lake Mungo, weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so eine Art Mockumentary gewesen, weil es gibt so ein Motiv, wo so ein Foto gezeigt wird von einer Person, die so komisch verwaschen darauf aussieht, wie so ein altes Daguerreotype, also diese ganz alte Form von Fotografie, und diese Präsenz dort wirkt wie so ein Geist, der so in diese Realität eingedrungen ist, und später die jüngste Tochter von der Familie versucht das dann so nachzuspielen und versucht irgendwie diese Präsenz zu greifen, so wie ja auch gleichzeitig wir als Zuschauerpersonen, als Zuschauenden ja auch, die selbst so eine Form von Präsenz sind, wie du ja gemeint, die sich in diesen Kosmos irgendwie fast schon gewalttätig irgendwie eindringt. Also der Film ist auch durchzogen durch so ein ganz bedrohendes Surren irgendwie, das immer wieder auftaucht und dann sehr gespenstisch verklingt. Leider, und das ist ein Problem, das ich mit dem Film habe, taucht genau dieses Fotomotiv, das ich mag, in einer der letzten Szenen des Films dann wieder auf und wird so überbetont ausformuliert, dass ich leider fand, dass es dann so ein bisschen in den Kitsch gedriftet ist. So wie ich oft das Gefühl hatte, dieser Film hätte an manchen Stellen so ein bisschen mehr Stopp machen sollen und vielleicht das ein oder andere Motiv sein lassen sollen. Trotzdem muss ich sagen, diese Form von existenziellem Horror, die der Film irgendwie ganz abwegig von seinem Kontext irgendwie formuliert, zieht mich irgendwie weiterhin in seinen Bann. Zum Beispiel, als ich mich ins Kino gesetzt habe,
Da hat der Stuhl vor mir so ein bisschen gewackelt, mir so auf meine relativ langen Beine gedrückt. Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, dann will ich mich vielleicht doch lieber da auf den anderen Sitz setzen. Aber irgendwie hat eine Stimme in mir gesagt, das darfst du nicht, weil dann machst du irgendwas falsch. So, dann das ruiniert dich dann, wenn du das machst. Und genau dann später gibt es in dem Film so eine Szene, wo ein Mädchen eine neue Freundin hat und die kauft sich ein Erdbeereis und sie holt sich Vanille und sie denkt sich dann irgendwie, warum habe ich dieses Erdbeereis nicht geholt? Es wird jetzt mein Leben ruinieren, dass ich dieses Erdbeereis nicht gekauft habe. Und solche kleinen Beobachtungen, die so total irrational sind, durchziehen diesen Film und irgendwie erschaffen die so eine ganz, ganz private Form von Hölle, die Figuren durchzieht. Ich weiß nicht, was ich von diesem Film halten soll. Ich respektiere ihn auf jeden Fall sehr.
Ja, tatsächlich gibt es dafür auch einen psychologischen Begriff, nämlich Magical Thinking. Dieses Konzept, dass man glaubt, wenn man bestimmte Dinge macht, dass andere dazu nicht in Verbindung stehende Dinge passieren. Bei Kindern ist es ganz normal, aber tatsächlich tritt es eben, das kennen wir alle von uns, auch im Erwachsenenalter noch auf, dass wir bestimmte Rituale oder Zwangsformen oder komische irrationale Gedanken haben. Ich darf jetzt hier nicht die Treppe berühren oder nicht auf die Linien treten und all so ein Kram. Und deswegen wird etwas Schlechtes oder Gutes passieren.
Ja, und damit verknüpft die Szene, die Jakob schon angesprochen hat. Ich finde, die kann man schon mal beispielhaft hier herausheben aus dem Ganzen. Das heißt, es gibt so eine Szene, wo eben mehr oder weniger in der Gegenwart eben eine neue Freundin am Anwesen auftaucht. Wir wissen relativ wenig über sie, aber sie ist sehr forsch eigentlich. Wir wissen, sie hat ihre Mutter verloren, glaube ich. Und sie sucht in dieser Familie so ein bisschen Halt. Und sie ist gleichzeitig für die ältere Tochter so eine starke Bezugsperson. Und in einer Szene wird sie eben gefragt, möchte sie Vanille oder Erdbeereis? Und die Tochter der Familie nimmt eigentlich immer Vanille. Und die Mutter fragt sofort, wie immer Vanille? Und sie sagt, weil sie sieht, dass ihre Freundin gerade Erdbeer möchte, jetzt möchte sie auch Erdbeer haben. Und dann gibt es so einen komischen Moment, als die jüngere Tochter dann auch Erdbeer haben möchte und dann gibt es kein Erdbeer mehr. Und dann nimmt ihre Freundin das Vanilleeis, weil sie sagt, okay, dann kann die jüngere Schwester eben ihr Erdbeereis haben. Und dann hinterlässt es so einen Schmerz bei der älteren Tochter, dass sie jetzt mit diesem Erdbeereis dasteht, obwohl sie ja normalerweise immer das Vanilleeis nehmen würde. Und ich finde, das war eine der stärksten Szenen des ganzen Films für mich. Vor allem, weil, und da muss ich sagen, ich habe mit dem Film so einige Probleme, aber ich mochte ja den Debütfilm von Marcia Schelinski sehr, sehr gern, die Tochter. Und was sie da besonders gut einfängt, sind diese interpersonellen Beziehungen, also zwischen Tochter und Vater vor allem. Das ist so ganz, ganz stark herausgearbeitet. Und das geht hier so ein bisschen verloren in diesem ganzen großen Konzept. Und ich finde, für dieses Konzept ist sie oft ein bisschen redundant unterwegs. Auch dieses Voice-Over ist manchmal, es erklärt schon etwas, was ich schon gesehen habe. Also es gibt so eine Szene, ist es in den 80er Jahren oder in der Gegenwart, das weiß ich gerade nicht, aber eine junge Frau steht im Wasser und sie sagt uns im Voice-Over, dass sie gerade sieht, dass die Männer sie anschauen vom Strand und dass sie für sie jetzt eigentlich mehr performt und gar nicht wirklich gerade nachdenkt, aber sie spielt so eine Nachdenklichkeit und das sehe ich ja alles schon. Also das muss sie mir jetzt nicht nochmal in so einem Voice-Over sagen. Und da hat mir manchmal dann doch so eine Art Souveränität gefehlt, der Filmemacherin, dass sie auch diesem ganzen Konzept ein bisschen noch mehr vertraut. Und auch bestimmte Themen werden einfach überstrapaziert. Also ja, Jakob hat es ja auch schon erwähnt mit den Fotos, ne? Und auch diese Sache mit diesem Gaze, also dieser Male Gaze, das taucht halt so oft auf. Und dann gibt es so ein Motiv dafür, gibt so einen Schimmer, der in der Luft liegt und ich denke, okay, das hast du jetzt schon 3-4 Mal probiert, reicht ja dann auch und das war so ein bisschen ein Problem, das ich damit hatte.
Ja, also so einzigartig die Inszenierung dieses Films auch ist und wie selten man gerade im deutschen Kino sowas sieht, ist die Thematik des Films doch alles sehr, sehr bekannt. Also man hat eher das Gefühl, dass hier ist so ein urdeutsches Stoff, also von einem großen Epos, das so durch die komplizierte deutsche Geschichte des ja, 20. Jahrhunderts irgendwie geht und da gleichzeitig immer aus so einer Mischung aus naiver Kindheitsunschuld verbunden mit sexuellem Erwachen, das dann immer so den Sadismus in den Leuten gebiert. Also ich glaube, Günter Grass, die Blechtrommel, ist so das große Vorbild, was diese Art, diese spezielle Art von Kino angeht. Man könnte jetzt auch von, keine Ahnung, das weiße Band von Haneke oder so reden. Aber ich finde trotzdem, dass es ein beachtlicher Film war. Also ich muss auch sagen, es ist schon beachtlich, dass hier eine Regisseurin von Perspektive Deutsches Kino Berlinale in den Cannes-Wettbewerb mutiert ist. Also das, in diesen Sprung habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ja, also ich bin hin und her gerissen, aber ich bin schon sehr auf der Ja-Seite.
Ja, ich habe an diesem Film auch lange gekaut, als ich da im Kino saß, aber er hat mich am Ende dann doch überzeugt, oder es ist eines der wenigen Beispiele, wo ich eher positiv sein möchte als negativ, auch gerade weil der Film zwar diese typischen Themen, die Jakob erwähnt hat, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, also die klassischen deutschen Historienfilmthemen und natürlich DDR-Zeit aufgreifen, dann auch alle zusammen in einen Film packt, aber da immer wieder Elemente findet, die eigentlich, also die ich zumindest so noch nie in einem Film gesehen habe, zum Beispiel eben sowas wie Zwangssterilisation von Bedienten oder auch was mitunter Leuten angetan wurde gegen deren Willen, damit sie nicht in den Krieg in Anführungsstrichen müssen, aber wobei hier eben gesagt wird, werden muss, damit sie weiter als Arbeitskraft verfügbar sind auf dem Hof. Also nicht etwa aus Interesse an diesen Leuten, sondern einfach nur, weil das jeder Mensch, der da ist, einfach nur als funktional gesehen wird und überhaupt gar keine persönliche Entwicklung Raum hat.
Ich glaube, hier stecken ja auch viele Filme eigentlich drin noch, ne? Also man könnte aus vielen Dingen, die hier in dem Film vorkommen, noch einen ganz eigenen Film machen. Also ich fand zum Beispiel diese Sache ganz interessant, dass eine junge Frau sich eben dann, wir denken jetzt zu Beginn des Films, sie hat ein Bein verloren, ne? Aber sie hat sich das nur weggebunden, um mal diese Erfahrung auch zu spüren. Und ich glaube, daraus selbst, das ist ja Stoff für den ganzen Film eigentlich und das hat eine sehr tiefe psychologische Komplexität auch an sich. Ich muss aber auch sagen, mir hat ein bisschen der Humor gefehlt. Also ich finde gerade bei so einem Film, der ja mit dieser ganzen Spannung immer arbeitet und Spannung bedeutet ja wirklich, ne, unsere Muskeln spannen sich an. Und in so einem Moment funktioniert es immer gut, wenn man kurz mal einen Lacher hat, auch wenn er einen vielleicht nur aus der Fassung bringt oder so. Und mir sind nur zwei Szenen so in den Sinn gekommen, die so ein bisschen witzig waren. Also es gab eigentlich eine ganz witzige Szene mit einer Mutter, die in ihrem Trabi eine kleine Geburtstagsüberraschung erhält. Aber ja, war das eine Sache, die ihr unterschreiben könntet? Oder habt
also das Lustige daran ist eigentlich, dass man den Trabi hochheben kann. Ja, genau. Also gar nicht so sehr der Streich, sondern dass sie dann so hochleben soll und dann heben eben die Geburtstagsgäste den Trabi hoch und tatsächlich, dass man Trabi einfach hin und her schieben konnte, wie so ein, weil der halt wirklich nur aus Pappe im Prinzip ist. Ne?
Ja, hat mir der Humor gefehlt, das weiß ich nicht so in der Form. Ich habe eher das Gefühl, diese Humorlosigkeit hat viel eher, oder auch bei deutschen Filmen ist es ja auch oft so, dass sich gerade aus der Humorlosigkeit der Humor, also gerade ergibt, also gerade diese Frau ist ja jemand, wo wir gesagt bekommen, immer wenn etwas lustig sein soll, findet sie es einfach nicht lustig, aber wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann findet sie es umso lustiger.
Na nee, es wurde gesagt, dass sie dann krampfhaft lachen muss und dass das wie so ein Reflex ist, aber dass sie eigentlich es nicht lustig findet. Also das habe ich schon mehr so gelesen, dass das sowas ist, dass sie zum einen, und das habe ich tatsächlich selber bei älteren Verwandten beobachtet, das hat deswegen bei mir eine sehr große Resonanz, dass sie physisch nicht lachen kann und was hat auch oft was mit frühkindlicher Prägung zu tun und dieses Element, dass sie krampfhaft lachen muss, wenn etwas sie erschreckt oder verunsichert. Und auch das gibt es ja durchaus bei Leuten, ohne dass man aber sich tatsächlich amüsiert fühlt.
Ja, und dieser Horror des Lachens und das Lachen des Horrors so ein bisschen, ne? Das ist ja eine ganz interessante Verbindung eigentlich. Ja, ich glaube, wir müssen hier aber langsam zum Ende kommen. Wir sehen gleich noch, oder zumindest Lida und ich, glaube ich, ne? Wir sehen den Sergei Lusnitsa, den Film, der auch im Wettbewerb läuft. Und ich glaube, wir werden uns morgen an gleicher Stelle wieder treffen, um unter anderem über diesen Film zu sprechen. Ich weiß gerade nicht, welcher Film morgen noch so bei uns auf dem Plan steht.
Also habt ihr das gerade im Kopf? Ich habe noch Fatih Akin auf dem Plan und Mission Impossible, glaube ich.
Bist du auch morgen in der Weltpremiere vom Akin?
Ich weiß, dass er um 7 noch was läuft.
Der ist um genau 9 fertig. Also da müssen wir ein kleines bisschen später anfangen, weil der ist wirklich um Punkt so mehr 3 nach 9 ist er fertig.
Das kriegen wir hin. Alles andere off mic, würde ich sagen. Und alright. Ja, dann möchte ich Danke sagen und wir sehen uns morgen gleich erstellen.
Bis morgen. Tschüss.
Bis dann.